HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Ich kenne das Gebäude ziemlich gut von innen und von außen. Da sind mindestens mal 5 Generationen von Architekten am Bauen gewesen und es wurde nicht besser dadurch.
Ja, das hat damit zu tun, dass diese sogenannte Doppelanlage von Schauspiel und Oper in Frankfurt ein wirklich sehr, sehr kompliziertes Gebäude ist.
Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard.
Das ist ein Klassiker aus den frühen 50er, 60er Jahren, der auch einen Denkmalschutz verdient.
Die technischen Gebäudeanlagen sind absolut veraltet.
Also ich bin dafür, dass es saniert wird, weil das liegt zentral, es ist schön und ja, ist einfach was Traditionelles.
Jeden Tag hole ich den Presslufthammer aus dem Werkzeugkammer.
Die Sanierungsvarianten führen trotz erheblichem Aufwand zu Gebäuden, die nicht wirklich funktionsfähig sind. Das heißt, wir würden die ganzen Mängel, die heute schon bestehen, in die Zukunft transportieren.
Das, finde ich, ist das Allerwichtigste, dass der Standort hier bleibt und nicht irgendwo ausgelagert wird.
900 Millionen in dieses Haus reinzustecken, darf man nicht machen.
Jeden Tag hole ich den also so ein Hammer mit harter Luft.
Nach vielen Diskussionen ist eines schon mal entschieden. Die städtischen Bühnen in Frankfurt werden abgerissen. Eine Sanierung des Gebäudekomplexes käme nach neuesten Berechnungen teurer als ein Neubau. Von daher war das Votum der Stadtverordneten eindeutig. Was allerdings noch völlig offen ist, ist der Standort. Kann sich Frankfurt leisten, den zentralen Ort in der Innenstadt aufzugeben? Oder zieht man zweimal um, einmal in ein Provisorium und dann zurück in den Neubau am alten Platz? Vielleicht kann sich die Stadt mit einem neuen Standort insgesamt eine andere, durchaus positive Anmutung geben. Wer sagt denn, dass ein Theater immer im Zentrum der Stadt stehen muss? Ist es nur eine Frage der Kosten, was städtebaulich wünschenswert ist und was sagt eigentlich der Denkmalschutz? Weg damit, Bühne frei fürs neue Stadtbild, so haben wir getitelt. Vielleicht ist es ein kleiner Trost, dass Frankfurt mit seinem Theater ums Theater nicht alleine dasteht. Auch andere deutsche und europäische Städte stehen vor der Frage sanieren oder neu bauen. In Köln wird seit 8 Jahren saniert und die Kosten explodieren. Frankfurt ist die Entscheidung nicht leicht gefallen und diese Entscheidung ist ja auch erst der allererste Schritt. Aber sie ist getroffen vom Stadtparlament.
Die Sanierung von Oper und Schauspiel in Frankfurt ist vom Tisch. Es wird neu gebaut. Das hat vergangene Woche auch das Stadtparlament so entschieden. Geholfen bei dieser Entscheidung haben neue Zahlen, die die Stabsstelle Städtische Bühnen Ende Januar präsentiert hat. Auch Kulturdezernentin Ina Hartwig von der SPD ist jetzt überzeugt, dass eine Sanierung wenig Sinn macht.
Das ist ein ganz wichtiges Ergebnis, denn darüber war man sicher im Vorfeld nicht unbedingt im Klaren. Das steht jetzt fest, eine Sanierung kann nicht empfohlen werden, werde ich nicht empfehlen. Ich plädiere und empfehle eine Neubaulösung.
Eine Weichenstellung in der Diskussion um die Zukunft der städtischen Bühnen in Frankfurt. Und die hat schon eine lange Vorgeschichte, aber der Reihe nach. Der erste Meilenstein, die Machbarkeitsstudie von 2017. Sie legte Kosten in Höhe von knapp 900 Millionen Euro nahe, und zwar egal, ob neu gebaut oder saniert wird. Ein Paukenschlag, der für heftige Debatten sorgte. In der Folge mischten sich viele Akteure ein, unter anderem Privatleute, ehemalige Stadtpolitiker und Initiativen. Hans-Erhard Haferkamp war in den 1970er und 80er Jahren Baudezernent in Frankfurt. Er sagte, es sei absurd, dass eine Sanierung genauso teuer sein solle wie ein Neubau. Die Machbarkeitsstudie sei von vornherein so angelegt gewesen, dass nur ein Neubau in Frage komme.
Diese beiden Spielvarianten für den Erhalt sind für jeden erkennbar Spielvarianten, von denen von vornherein feststeht, dass sie ausscheiden.
Einen konkreten Vorschlag machte dagegen der ehemalige Frankfurter Planungsdezernent und Architekt Martin Wenz, die Oper mit Hilfe einer Bürgerstiftung an einem anderen Standort neu zu bauen.
Die Oper ist das größere Haus, ist das teurere Haus. Die Bühnentechnik allein bei der Oper ist wesentlich komplexer. Die Bühnen sind größer, der Saal ist viel größer bei einer Oper als bei einem Schauspiel. Deswegen haben wir gesagt, wir organisieren das für den großen Batzen.
Die Bürgerstiftung würde Geld sammeln, Kredite aufnehmen für den Opernneubau, um sie schließlich an die Stadt zu vermieten. Ein völlig anderer Vorschlag kam von der Initiative Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus. Sie möchte die historischen Reste des Schauspielhauses von 1902 freilegen und wieder rekonstruieren. Rechtsanwältin und Vorsitzende Sibylle Franzmann-Haag sagt, dass aktuell wohl keine europäische Großstadt Reste von Prunkbauten von 1902 2 in ihrer Mitte abreißen würde.
Ich hatte diese Kenntnis gar nicht, dass der Seelingbau noch unter der Glasfassade der 60er Jahre drunter steht und in weiten Teilen noch erhalten ist.
Kulturdezernentin Ina Hartwig erteilte der Idee einer historischen Rekonstruktion aber von Anfang an eine klare Absage. Schließlich gaben die Stadtverordneten der Kulturdezernentin den Auftrag, noch einmal zu prüfen, ob eine Sanierung der Bühnen nicht doch günstiger möglich sei als für 900 Millionen Euro. Dafür wurde eigens die Stabsstelle Städtische Bühnen eingerichtet, mit dem bekannten Ergebnis. Architekt und Leiter der Stabsstelle Michael Guntersdorf, der auch schon die Frankfurter Altstadt geplant hat.
Ich habe selber auch lange Zeit bis zum Sommer letzten Jahres eigentlich diese Sanierung wenigstens in großen Teilen verteidigt. Aber wir haben letztendlich feststellen müssen, mit jedem weiteren Bauteil, was wir angeguckt haben, sind die Mängel und die Schäden größer geworden.
Eins machte Guntersdorf in seinem aktuellen Bericht aber auch klar. Viel billiger als in der ersten Machbarkeitsstudie angedeutet wird es wohl nicht. Selbst die günstigste Variante, der Neubau beider Bühnen an unterschiedlichen Orten, würde demnach 809 Millionen Euro kosten. Die eigentliche Diskussion kommt also erst noch, die nach dem Standort. Und da ist sich die Koalition im Frankfurter Römer alles andere als einig. Beide Häuser könnten zum Beispiel am Willy-Brandt-Platz neu gebaut werden oder nur eine der Bühnen und eine woanders oder beide Häuser werden gemeinsam an einem neuen Standort gebaut. Dafür ist die Frankfurter CDU. Sie möchte im Osten der Stadt neu bauen. Kulturdezernentin Hartwig von der SPD plädiert dagegen dafür, die Bühnen in der Innenstadt zu belassen und nicht an den Stadtrand zu verlegen.
Der Willy-Brandt-Platz ist für mich der ideale Ort für Oper und Schauspiel. Hier schlägt das künstlerische Herz der Stadt. Mindestens eine Bühne muss dort verbleiben. Im Idealfall wird die andere Bühne dort in der unmittelbaren Nachbarschaft gebaut werden können.
Ob das Stadtparlament sich noch vor den Kommunalwahlen 2021 einig wird, ist fraglich.
Hanna Immich über den Stand der Dinge, was die Zukunft der städtischen Bühnen in Frankfurt betrifft. Es muss kein Nachteil sein, wenn man sich Zeit nimmt für Entscheidungen mit solcher Tragweite. Eine schnelle Lösung gibt es ja sowieso nicht. Von der Planung bis zur Fertigstellung werden so rund 10 Jahre vergehen. Kein Mensch hat sich das, was wir heute am Willy-Brandt-Platz stehen haben, so ausgedacht. Das Schauspielhaus, so wie es jetzt dort steht, mit Schauspiel und Oper in einem, das war nicht als Ensemble geplant. Andrea Jürges ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums und hat die Ausstellung Große Oper, viel Theater zu Bühnenbauten im europäischen Vergleich kuratiert. Frau Jürges, die Geschichte des Schauspielhauses in Frankfurt beginnt ja 1899. Da wurde mit dem Bau begonnen und davon kann man heute nur träumen. 3 Jahre später, 1902, war das Gebäude schon fertig. Die Baukosten, davon kann man auch nur träumen, betrugen damals 2,3 Millionen Mark. Aber das, was wir da sehen, das ist ja kein einheitlicher Bau.
Nein, nein, das sind inzwischen, ich sage immer, da drin stecken 100 Jahre Bauen. Von den Mauern von 1902, die da noch drin stecken, zu dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, wo hinten schon der neue Bühnenturm dann für die Oper und nicht mehr Schauspiel. Dann hinten das Magazingebäude, auch noch aus den 50ern. Das steht übrigens noch da. Es sieht nur ein bisschen anders aus, weil verputzt. Dann in den 60ern die Kreation zur Doppelanlage mit dem langen gläsernen Foyer vorne und dem Wolkenfoyer. Mhm. Dann in den 80ern Sanierung von Schauspiel- und Opernbühnen. Und dann noch in den 2000ern die Werkstätten obendrauf.
Das heißt, wir haben es mit einem Gebäude zu tun, das immer wieder saniert und erweitert wurde. Was ist denn jetzt alles in einem Zustand, der es eben nicht mehr sanierungsfähig macht, jedenfalls nicht zu einem vertretbaren Preis? Was sind so die größten Baustellen, die einfach einen Neubau erforderlich machen?
Also ich würde sagen, die größte Baustelle ist die Haustechnik, wo es einfach daran liegt, dass die Lüftungsanlagen, Klimaanlagen dann einfach erneuert werden müssen. Nach 25 bis 30 Jahren sind die in der Regel, sagt man so schön, abgängig. Mhm. Und das merkt man auch, dass dann die Anlagen ausfallen, was den Spielbetrieb oder Probenbetrieb schon beeinträchtigt. Und dementsprechend sind die zu erneuern. Das sind natürlich dann heute andere Anlagen, andere Querschnitte. Man braucht mehr Platz für die Technik. Die Arbeitsstättenrichtlinien haben sich geändert. Zum Beispiel der Oberorchesterproberaum ist zu klein. Mhm. Der müsste größer werden. Die brauchen mehr Volumen. Der muss ja irgendwo hin. Also brauche ich mehr Fläche. Und wo soll die da in diesem dichten Paket, wie es da steht, überhaupt noch hin?
Ja, da ist überhaupt kein Platz mehr. Was diese Arbeitsbedingungen angeht, habe ich auch gelesen, ein Orchestermusiker heutzutage braucht auch mehr Raum. Das heißt, auch der Orchestergraben muss größer sein.
Das kommt so drauf an, wie viele Musiker natürlich da drinnen spielen. Ich glaube, für die maximale Besetzung soweit ich weiß, von Elektra oder für Elektra, ist ein bisschen zu klein. Aber natürlich, die wollen ja alle spielen. Und es geht ja darum, die beste Qualität, die die Oper ja auch hat und das Schauspiel ja auch, einfach weiterzuspielen.
Es gibt auch Probleme dadurch, dass zum Beispiel die Werkstätten noch obendrauf platziert wurden auf dem bestehenden Gebäude. Da gibt es dann nur einen Aufzug.
Es gibt einen großen Aufzug, den braucht man manchmal unten bei den Bühnen und öfters oben bei den Werkstätten. Und je nachdem, wo er gebraucht wird, steht er für anderes nicht zur Verfügung. Dazu muss noch gesagt werden, die beiden Bühnen, Oper und Schauspiel, liegen nicht auf derselben Höhe. Das heißt, ich renne immer so 3 Stufen hoch oder 5 Stufen runter. Und dementsprechend sind so Transporte oder Behindertengerechtigkeit ist da in dem Gebäude gar nicht möglich.
Ja, und natürlich der Brandschutz, der spielt ja immer eine Riesenrolle.
Der Brandschutz spielt immer eine große Rolle. Und es wird natürlich auch jetzt schon weiter ertüchtigt. Das ist ja nicht so, dass man nie etwas daran getan hat, genauso an den technischen Anlagen. Aber das sind einfach Dinge, die ändern sich. Und wenn man das anfasst, zum Beispiel die Seitenwände vom Schauspiel, Auditorium, müssten jetzt angegangen werden für den Brandschutz, um das richtig zu aktualisieren. Und dementsprechend sind dann wieder Summen fällig. Und dann muss man sich das alles angucken, wenn ich das alles zusammennehme. Und ich muss dann doch fast an alle Räume dran. Weil selbst wenn ich Dinge verlagere, dann muss ich ja dort wieder Leitungen ziehen. Also gehe ich an fast alles. Dann wird es einfach sehr kostenintensiv und aufwendig, was so eine Sanierung angeht.
Sie haben ja nun die ganzen Diskussionen mitverfolgt, haben das auch verglichen mit anderen europäischen Ländern, anderen deutschen Städten, wo ähnliche Diskussionen laufen. Sind Sie jetzt zum jetzigen Stand der Dinge glücklich damit, wie es in Frankfurt läuft?
Ja, aus mehreren Punkten. Punkt 1. Die Machbarkeitsstudie hat von vornherein versucht, die wahren Kosten zu benennen, wie man das in dem Stadium machen kann, nämlich inklusive möglicher Baupreissteigerung, Risikozuschläge, die bei der Sanierung immer höher liegen als bei einem Neubau und auch Kosten für das Interim zu berücksichtigen. Das ist anders, als es in vielen anderen Städten es vorher gewesen ist, wo man so eine politische Zahl in den Raum setzte. Und wenn es dann teurer wurde, war es im Prinzip zu spät und natürlich macht man einfach weiter, weil wo will man denn noch hin? Und das war jetzt in Frankfurt schon ein anderer Versuch und das ist allein das, diese Ehrlichkeit der Zahlen anzugehen und jetzt auch weiter beizubehalten, ist einfach eine gute Idee gewesen, die dann auch auf lange Sicht sicherlich besser trägt, als wenn man da mit politischen Zahlen in den Raum geht.
Es gibt ja Leute, die sagen, demnächst müssten die Schauspieler mit Helm auftreten. Ich habe ja gesagt, wir müssen sowieso damit rechnen, dass das alles so 10 bis 12 Jahre dauern wird. Kann man das denn den Mitarbeitern noch so lange überhaupt zumuten an diesem Standort mit den Bedingungen?
Es wird ja alles getan, dass es so gut wie möglich läuft. Und natürlich, wenn die Mitarbeiter, es sind ja immerhin 1200 Mitarbeiter, die in diesem Gebäudekomplex am Willy-Brandt-Platz arbeiten, sieht man tagsüber nicht, aber das tun sie, auch tagsüber und nicht nur abends, dann ist es schon so, dass alle wissen, wenn jetzt die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, wie ich es immer nennen möchte, ist, dass natürlich alle mitspielen. Und wie gesagt, es geht um Spielen. Es geht darum, diese gute Qualität, diese kreative Arbeit, diesen Moment der Magie auf der Bühne weiterhin so lange wie möglich weiterzuspielen.
Wir sprechen später in der Sendung noch weiter. Vielen Dank, Frau Jürges. Wir begeben uns jetzt quasi in den Zuschauerraum. Wir sind im Jahr 1968. Premiere hat am 20. März damals im Schauspiel Frankfurt das Stück Vietnam, Diskurs von Peter Weiß. Er war einer der führenden Autoren des politischen Theaters im deutschsprachigen Raum und Frankfurt im Jahr 1968 war ein hochpolitischer Ort und das Stück hochpolitischer Debattenstoff. Die Stimmung ist emotional hochgepeitscht. Neben dem üblichen Publikum in Anzug und Abendkleid strömen junge Leute in Scharen ins Schauspiel. Das Haus könnte wohl damals 10-mal größer sein, an diesem Abend zumindest. Die Geschichte Vietnams wird aufgerollt und es erläutert dieses Stück, warum gerade dieses Land Ziel US-amerikanischer Machtintervention wurde. Im Stück geht es um den Kampf der Unterdrückten gegen die Unterdrücker. Wir hören mal rein.
Ihr auf den Feldern, gewöhnt euch daran zu säen und zu ernten unter Rauch und Giften. Ihr an den Deichen, sammelt genügend Erde und Steine, die Krater zu füllen.
Bereitet euch vor auf das Schlimmste. Ihr in den Dörfern, verbergt euch in Gruben. Baut Schutz auch den Ziegen und Büffeln. Ihr in den Schulen, gewöhnt euch daran, zu lehren und zu lernen unter Feuer und Bomben.
Bereitet euch vor auf das Schlimmste. Ihr in den Städten, geht nach eurer Arbeit. Löscht schnell die Brände und arbeitet weiter. Ihr in den Fabriken, mit sicheren Händen eilt von den Maschinen an die Geschütze.
Bereitet euch vor auf das Schlimmste. Ihr auf den Straßen, schüttet zu Haufen überall Sand, die Brüche zu schließen. Ihr an den Brücken, baut starke Flöße, fügt sie zusammen gleich nach dem Angriff.
Bereitet euch vor auf das Schlimmste. Ihr Ärzte und Pfleger, gewöhnt euch daran, im Licht der Öllampe die Wunden zu heilen. Versteckt die Kranken im dichten Dschungel. Seid unermüdlich, Leben zu erhalten.
Politisches Theater 1968. Weg damit, Bühne frei fürs neue Stadtbild. So haben wir heute getitelt im Jahr 2020. Eine bedeutende Stadt ohne ein Theater? Undenkbar. Bei der Eröffnung der Elbphilharmonie sprach der damalige Bundespräsident Joachim Gauck. Unter den Gästen war alles, was Rang und Namen hatte in der Kultur, und auch Angela Merkel. Ob Frankfurt ein Gebäude von ähnlicher Bedeutung errichten wird, das steht noch in den Sternen. Das Hessische Staatstheater Wiesbaden hatte seinen großen Moment am 16. Oktober 1894. Da wurde es von Kaiser Wilhelm II. Persönlich eingeweiht. Der Prunkbau galt als sein Lieblingstheater. Der Spielplan wurde von Berlin ausgesteuert. Man spielte Staatstragendes und Erprobtes. Neues und Aufregendes ist hingegen heute dort zu sehen, wie zum Beispiel die Bühnenfassung von Daniel Kehlmanns Roman Till. Birgitta Söhling über ein Haus, das auch noch eine Sanierung vor sich hat, bei dem aber wohl niemand auch nur an Abriss denkt. Erstaunlich sind immer wieder die Bauzeiten, die früher möglich waren, bevor zum ersten Mal gespielt werden konnte.
Nach nur 1,5 Jahren Bauzeit stimmt das Orchester Beethovens Ouvertüre zur Weihe des Hauses an. Auf allerhöchsten Befehl, so ist im Programmheft zu lesen, wird das neue Königliche Hoftheater in Wiesbaden am 16. Oktober 1894 feierlich eröffnet. Der neobarocke Prachtbau gilt als einer der aufwendigsten Theaterbauten seiner Zeit, erzählt Intendant Uwe Erik Laufenberg.
Für die Stadt vielleicht ja eigentlich zu groß, aber wir haben Kurgäste damals gehabt. Für die musste für Unterhaltung gesorgt werden, für Attraktionen. Wir wissen, dass Kaiser Wilhelm hier regelmäßig im Mai den Rhein hoch und runter getuckert ist und Wiesbaden zu einem kulturellen Mittelpunkt gemacht hat.
Alles ist auf den Kaiser zugeschnitten. Nicht nur, dass er eine private Zufahrt hat und durch ein separates Treppenhaus in seine Loge hinaufsteigt, dass er in einem intimen Speisezimmer mit blauer Seidentapete diniert. Der Berliner Hofstil prägt auch die Inszenierungen, die sich pompös und patriotisch geben. Dass Wilhelm II. Bei den Proben gerne Mäuschen spielt, macht der damalige Intendant sich geschickt zunutze, erzählt Brigitte Streich, die Leiterin des Stadtarchivs.
Der kam dann auf die Idee, für die Proben die miesesten und schlechtesten und ältesten Dekorationen zu verwenden, die man auftreiben konnte. Und der Kaiser war dann entsetzt und sagte, das ist ja ganz furchtbar, habt ihr denn nichts Besseres? Nein, Majestät, wir haben kein Geld. Daraufhin zückte dann eben der Kaiser seine Privatschatulle und legte 30.000 Mark auf den Tisch für Dekorationen, die man natürlich längst angeschafft hatte.
Solche Anekdoten kursieren noch in den 20er Jahren im Theater, als der Schauspieler August Momber die männlichen Heldenrollen verkörpert. Sein Nachlass befindet sich im Stadtarchiv, darunter Memoiren, die er Theaterklatsch genannt hat. Brigitte Streich blättert gern darin, weil der Schauspieler das Theaterleben wunderbar humorvoll schildert. Man könnte sagen, hautnah.
Kaiser Wilhelm II. Hatte gerne, dass die Damen sehr tief dekolletiert ins Theater kamen. Und die Garderobieren waren angewiesen, sozusagen nachzuhelfen bei Damen, die in zu hochgeschlossenen Kleidern das Theater betraten. Dann wurde nämlich die Schere gezückt und tatsächlich ein größeres Dekolleté in das Kleid hineingeschnitten.
Das Haus, heute Hessisches Staatstheater, hat seither einiges mitgemacht. Einen Brand, einen Bombentreffer, Wiederaufbau, An- und Umbau. Wer sich für seine Geschichte interessiert, findet reichlich Material im Hessischen Hauptstaatsarchiv. Spielpläne, Personalakten, Bauzeichnungen, Inventarlisten. Einiges davon haben die Dramaturginnen ausgegraben, Intendant Uwe Erik Laufenberg.
Es ist auch etwas Schönes, dass das Theater diese, sagen wir mal, Theaterdenkmäler hat, die zeigen, dass die Theatergeschichte in Deutschland eine sehr lange ist und dass sie sehr ins Zentrum der deutschen Sprache, der deutschen Kultur, der deutschen Literatur steht und dass die Theater dafür einstehen, dass diese Kultur auch weiterlebt.
Mit 50 Inszenierungen je Spielzeit arbeiten Laufenberg und seine Leute daran. Nur die wenigsten der 600 Mitarbeiter stehen auf der Bühne. Viele sorgen in den Werkstätten, im Malersaal, der Schlosserei, der Schneiderei dafür, dass der Laden läuft. An manchen Abenden wird auf 4 Bühnen gleichzeitig gespielt. Mit seinen 5 Sparten, Oper, Ballett, Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater sowie Konzert, erreicht das Staatstheater Wiesbaden heute 300.000 Zuschauer im Jahr. Wer den Rosenkavalier sehen möchte, kommt ebenso auf seine Kosten wie Besucher, die das Theater als Ort gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung schätzen. Dafür sorgen Kunstaktionen wie zum Beispiel eine riesige goldene Erdogan-Statue, die im Rahmen der Wiesbaden-Biennale aufgebaut wurde. Helmut Nerbas, Vorsitzender des Vereins der Theaterfreunde Wiesbaden.
Ich glaube, dass hier eine ganz gute Abwägung vorhanden ist zwischen dem traditionellen Repertoire und neuen Herausforderungen.
Größte Herausforderung der kommenden Jahre wird die Generalsanierung des Staatstheaters sein, die dringend ansteht und möglichst im laufenden Betrieb bewerkstelligt werden soll.
Eine Sanierung im laufenden Betrieb, das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Man kann auch Führungen mitmachen im Staatstheater mit dem Blick hinter die Kulissen. Und auch die städtischen Bühnen in Frankfurt bieten in den nächsten Monaten noch einen ganz speziellen Blick ins Innere an. Da kann man sich dann selbst ein Bild machen über den Zustand des Gebäudes. Infos gibt's auf der Homepage der städtischen Bühnen. Jetzt sind wir vom Staatstheater Wiesbaden perfekt eingestimmt. Das Staatstheater ist ja im Stil des Neobarock erbaut. Ganz was anderes als das Gebäude in Frankfurt. Es gibt in Frankfurt eine Stiftung, die sich ein Theater im alten Stil von 1902 wünscht. Die Kulturdezernentin Ina Hartwig sagt dazu mit Blick auf die neue Altstadt auch, rekonstruiert haben wir in Frankfurt erstmal genug. Ein Gebäude nach dem Motto, der Rohbau ist fertig, welche Epoche soll denn vorne dran, kommt für sie nicht in Frage. Andrea Jürges, stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums und Kuratorin der Ausstellung Große Oper, viel Theater. Da ging es um Bühnenbauten im europäischen Vergleich. Frau Jürges, wir sind in der Phase, in der man sich umschauen kann. Wir haben ein anderes Problem gelöst mit Ihren maroden Theatern, Sanierung oder Neubau. Und wenn Neubau, mit welchem Konzept? So ein öffentliches Gebäude, so ein Theaterbau, muss ja zur jeweiligen Stadtgesellschaft auch passen. Wie sieht sich Frankfurt? Welches Selbstverständnis haben denn die Bewohner Frankfurts?
Gute Frage. Ich bin natürlich nicht alle Frankfurter, aber Ich gucke jetzt mal zurück. Das Schauspiel in den 60er Jahren, als es gebaut wurde, war die innovativste Bühne. Diese große, breite Bühne gibt es sonst nirgendwo in der Republik. Dieses offene Foyer, was am Anfang noch hinter Vorhängen war, weil sich jeder noch dran gewöhnen musste. Also diese Offenheit, diese Transparenz, diese die Demokratie ausstrahlend. Das war wichtig für das Theater in den 60ern. Und genauso wäre es doch dann, das würde ich mir wünschen, dass ich schaue, wenn ich jetzt neu baue, was sind denn jetzt die Visionen für das Theater und sowohl als Gebäude als auch für die Stadtgesellschaft, als auch künstlerisch? Wo will ich denn hin oder wo gehe ich hin? Ja, und da kann man natürlich auch viel von den letzten Jahrzehnten lernen, wenn neu gebaut worden ist, wie die das gemacht haben.
Wenn wir zum Beispiel nach Hamburg schauen, auf die Elbphilharmonie, das passt ja eigentlich auch wunderbar nach Hamburg, dieses Gebäude. So ein bisschen kühler, ein bisschen snobistisch, ein bisschen über allem schwebend. Frankfurt ist ja eher so eine Ansammlung von Edelweiss-Dörfern mit Skyline und einem Hang zur großen, weiten Welt. So würde ich das als Frankfurterin zumindest sehen. Was würde da passen in diese Gemengelage?
Ich würde vorschlagen, wir machen mal einen Architekturwettbewerb. Sehr gut. Und stellen natürlich, was man dafür braucht, ist ein klares Raumprogramm, ist vielleicht auch eine klare Formulierung, wohin man will. Man könnte ja zum Beispiel sagen, das Goldwolkenfoyer, also die Goldwolken kommen mit, muss wieder transparent sein. Dann natürlich, was brauche ich denn heute für öffentliche Räume? Als Tendenz kann ich kurz einhaken, die Elfi ist deswegen so erfolgreich, weil sie eine öffentliche Terrasse hat. Es ist für jeden zugänglich und das ist elementar wichtig, was diese Kulturbauten von heute angeht.
Der Standort ist natürlich auch eine wichtige Frage, da hängen auch viele Emotionen dran. Für viele ist die Vorstellung, dass Schauspiel und Oper nicht mehr am Willy-Brandt-Platz zu finden sind, ganz schrecklich. Wahrscheinlich wird ja auch zumindest ein Haus an diesem Standort bleiben, aber wir haben ja schon gehört, was alles zu bedenken ist. Da hängt ja unheimlich viel Platzbedarf dran, Probebühnen, Werkstätten, Lager. Wie lösen das andere? Alles in einem Haus oder eher verteilt auf mehrere Standorte?
Also im Moment kann man die Tendenz feststellen, dass Werkstätten und Lager dann doch eher weiter nach außerhalb gehen, nicht direkt an dem zentralen Spielort ist. Natürlich ist es ideal, wenn man alles hat. Die städtischen Bühnen in Frankfurt haben schon externe Probebühnen und externe Lager. Die haben die Werkstätten noch vor Ort. Das haben nicht mehr viele Spielstätten. Wird in Stuttgart gerade überlegt, ob die Werkstätten rausgehen. Das wird in Stockholm überlegt. Also tatsächlich dann einfach, dass man diese innerstädtischen Orte mit dem richtigen Leben füllen kann, dafür vielleicht wieder Probebühnen hinzuziehen können. Mhm. Und dementsprechend muss man das jetzt einfach abwägen.
Mhm. Aber das ist das reine Platzproblem, dass man auf mehrere Orte verlagert. Mhm. Oder hat das noch andere Gründe?
Ich würde sagen, es ist ein Platzproblem, mhm, vor allen Dingen. Man hat es ja festgestellt bei den ganzen Untersuchungen, wenn man versucht, alles vor Ort zu bringen, da waren die großen Lager, Kulissenlager nie drin, dann war in der Machbarkeitsstudie auf einmal ein Hochhaus da. Mhm. Dann hat die Stabstelle untersucht, was ist, wenn man Teile auslagert, also sind die Werkstätten ausgewandert, um Technik und anderen Platzbedarf unterzubringen. Und so merkt man schon, dass der Ort, der Willy-Brandt-Platz, so wie er jetzt ist, ist einfach schon eine sehr, sehr dichte Packung. Das heißt, dieses Entzerren macht einfach Sinn, um zu sagen, was brauche ich denn jetzt wirklich vor Ort und an welchem Ort brauche ich es? Ist eine gute Diskussion, ist sicherlich in den nächsten Monaten dann zu diskutieren von der Stadtgesellschaft.
Klar, da müsste man auch viele mit einbeziehen, wahrscheinlich, um eine Zufriedenheit auch herzustellen, dass man da mitdiskutieren kann. Aber das wird ja auch schon gemacht. Es gab ja schon ganz viele Diskussionen.
Man muss ja auch andererseits sehen, was hat man denn für Grundstücke zur Verfügung? Das ist ja etwas, was man jetzt erst klären kann, seitdem die Sanierung vom Tisch ist.
Ja klar, da kommt nicht so viel in Betracht.
Muss man sehen, ja.
Aber jetzt so aus der Erfahrung von anderen Städten ist das eigentlich immer erstrebenswert, das möglichst zentral zu haben, dieses Gebäude? Oder geht es nur um die Erreichbarkeit? Muss es nur irgendwo sein, wo alle gut hinkommen?
Naja, was heißt, wo alle gut hinkommen? Wichtig ist, denke ich, in heutigen Zeiten die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, also mit dem öffentlichen Nahverkehr. Da ist natürlich der jetzige Willy-Brandt-Platz ideal. Mhm. Und außerdem noch für alle, die von außerhalb kommen. Da gibt es genug, die aus Marburg kommen, die dann am Hauptbahnhof ankommen, kurz mit der U-Bahn fahren oder laufen und abends wieder zurückfahren. Die sind genauso Teil der Besucher von Theater und Oper, wie natürlich die Frankfurter auch. Und dementsprechend ist es wichtig, gute Erreichbarkeit ist elementar wichtig, auch für die Mitarbeiter, die ja viel und lange arbeiten, unterschiedliche Arbeitszeiten haben, morgens Probe haben, vielleicht nach Hause gehen, abends zur Vorstellung wiederkommen. Also das muss man ja alles bedenken, wenn ich sage, wo sollen die denn jetzt hin?
Sie haben jetzt so viele Entwürfe oder Dinge, die schon im Bau sind oder schon gebaut sind, gesehen und vor Augen. Was ist für Sie so ein Beispiel, an dem man sich in Frankfurt gut orientieren könnte?
Also wirklich ein wunderbares Gebäude, neu gebaut, ist das Schauspiel Kopenhagen. Es ist wirklich ein Traum. Eigentlich sind es nur gestapelte Kisten, aber es sind exzellent gestapelte Kisten. In dem Haus sind drei Bühnen untergebracht. Eine kann man nach außen öffnen, wenn es das Wetter passt. Zulässt, ja. Das Foyer ist komplett offen den ganzen Tag. Man kann Kaffee trinken, man muss keinen Kaffee trinken. Man kann aber die Toiletten dort benutzen. Die Mitarbeiter haben Licht, die sind oben, das ist praktisch wie so ein Glaskranz um den großen Bühnenturm drumherum. Das sind die Mitarbeiterarbeitsplätze. Da ist auch die Kantine für die Mitarbeiter. Man wird überhaupt mal von außen wahrgenommen als Mitarbeiter, dass da tagsüber auch was passiert. Das Theater selber, also der große Saal für, ich glaube, 650 Zuschauer, ist einfach so ein schönes Halbrund, ist sehr intim, was fürs Theater einfach gut ist, für Schauspiel intim um die Bühne. Man ist gefühlt sehr nah und es ist wirklich ein ganz großartiges Gebäude. Kann ich jedem nur empfehlen, hinzufahren.
Oder sich mal schnell ein Bild anzuschauen im Internet. Andrea Jürges, stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums. Ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Ich danke auch.
Auch wenn jetzt beschlossen ist, dass die städtischen Bühnen in Frankfurt nicht saniert werden, sondern dass Neubauten Schauspiel und Oper von ihren Nöten in den maroden Gebäuden befreien sollen, wir werden noch viele Jahre in den bestehenden Räumlichkeiten bespielt werden. In der Oper steht Carmen auf dem Programm, heute Abend zum Beispiel auch, eine Wiederaufnahme der hochgelobten Inszenierung von Barry Kosky. Carmen ein bisschen anders, frecher, aber die Musik von Georges Bizet, die bleibt.
Ein Stück wie Carmen hat kein Kern.
Carmen ist eine Welt.
Ich würde sagen, was interessiert mich über Carmen ist eigentlich, man ist so gewöhnt mit dieser Musik und mit dieser Geschichte, dass man vergisst oft, wie radikal diese musikalische Landschaft, das Bizet geschafft hat, eigentlich ist. Es ist nicht eine Opera, es ist nicht eine Opera-Comique, es ist kein Operetta, es ist kein Revue, es ist kein Chanson, aber es hat alle diese Elemente und dann, was kommt, ist diese sehr besondere Meisterstück.
Weg damit. Bühne frei fürs neue Stadtbild. HR2 Kultur der Tag. Frankfurt ist eine Stadt, die auf jeden Fall viel Erfahrung hat, wenn es um Abrisse geht. Jan-Luca Künzberg mit einem Überblick.
Erst aufbauen, dann abreißen. Das ist typisch für Frankfurt, meint Architekt Anselm Türwächter. Er ist einer der Verantwortlichen für das bereits vor Jahren abgerissene Technische Rathaus. Manchen gilt es als Meisterwerk des Brutalismus, andere bezeichnen es abfällig als Betonklotz. Ganz wie das Historische Museum, für dessen Bau ein klassizistisches Gebäude und eine gotische Toreinfahrt weichen mussten. Doch auch Türwächter ist kein Kind von Traurigkeit, wenn es um Abrisse geht. Als junger Architekt sieht er überhaupt kein Problem darin, etwa das Haus eines noch lebenden Kollegen abzureißen, um Platz für das Technische Rathaus zu schaffen. Ich empfand die Bauwerke als völlig belanglos, gibt er in einem Zeitungsinterview zu Protokoll. Dabei handelt es sich allerdings um intakte Häuser, eines mit Rokoko-Fassade, darunter auch das Haus zum Esslinger, in dem immerhin die Tante von Johann Wolfgang von Goethe wohnte. 2010 wird das Technische Rathaus dann abgerissen, um unter anderem das Haus zum Esslinger wieder an Ort und Stelle zu rekonstruieren. Typisch frankfurterisch, somit auch das Investment Banking Center der Deutschen Bank. Das Hochhaus wird 1971 in der großen Gallusstraße fertiggestellt und 2018 wieder abgerissen, wird also auch nicht besonders alt. Es scheinen vor allem Bauwerke der späten 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts zu sein, die den Frankfurtern bald nicht mehr gefallen. Das Zürichhaus, 1960 fertiggestellt, wird nach einer kurzen Episode unter Denkmalschutz 2002 auch abgerissen. Dabei war es als eines der ersten Hochhäuser der Stadt ja vielleicht so etwas wie ein Initial für die heutige Skyline. Ebenfalls aus dieser Zeit der damalige Redaktionssitz der Frankfurter Rundschau. Das Rundschauhaus wird 2006 abgerissen. Oder der AfE-Turm. Bis 2013 ist der 70er Jahre Brutalismusturm noch Heimat der Erziehungswissenschaften der Goethe-Uni. Kurz darauf wird er gesprengt. Frankfurt gefalle sich in der Rolle der ewigen Baustelle, konstatierte Architekt Anselm Türwächter 2007. Die ewige Baustelle als Symbol der bewegten Stadt. Wenn dann die neue Altstadt irgendwann abgerissen wird, wünschen sich die Leute ja vielleicht das Technische Rathaus, ihren Betonklotz, zurück.
Das kann man sich kaum vorstellen. Ein Abriss geht auf jeden Fall schneller als ein Neubau und die ewige Baustelle Frankfurt wird dann mit den städtischen Bühnen noch eine weitere Baustelle dazu bekommen. Städte verändern sich, Städte müssen sich verändern und wie sie sich verändern, das ist eben auch immer eine Frage des Zeitgeistes. In Frankfurt wurde im Zweiten Weltkrieg sehr viel zerstört und was da noch nicht kaputt war, das fiel dann dem Bauboom der Nachkriegsjahre zum Opfer. Frankfurt wollte damals Bundeshauptstadt werden und wollte sich vor allen Dingen fit machen für den Autoverkehr. Aus denkmalpflegerischer Sicht war die Denkweise der 50er und 60er Jahre eine Katastrophe. Und wie sieht es heute aus? Was gilt heute als erhaltenswert? Paul Zalewski ist Professor für Denkmalkunde an der Europa-Universität Viadrina. Schönen guten Abend, Herr Zalewski.
Guten Abend, Frau Renk.
Wer entscheidet denn eigentlich, was unter Denkmalschutz gestellt werden soll und was nicht?
Naja, dafür haben wir in Deutschland Landesbehörden, Fachbehörden, das sind Landesämter für Denkmalpflege, und sie entscheiden gemeinsam mit den kommunalen Behörden, was eigentlich auf die Denkmallisten kommt, beziehungsweise wann in Ausnahmefällen ein Objekt aus der Denkmalliste gestrichen werden soll. Solche Fälle gibt es auch.
Und da kann man auch Vorschläge machen oder laufen die Mitarbeiter rum und gucken einfach, was könnte auf die Liste, was nicht?
Ja, also das ist eigentlich schon eine Arbeit, die von einer autorisierten Behörde durchgeführt werden soll, weil man speziell auf die Werte, die ein Gebäude mit sich bringt, beziehungsweise die Häufigkeit des Auftretens einer bestimmten Gattung schaut und so weiter. Also das sind eigentlich nicht die Urteile, die einer Beliebigkeit unterliegen werden sollen.
Sollten jedenfalls keiner Beliebigkeit unterliegen. Wie ist das denn mit Bauten aus den 50er Jahren, den 60ern und auch den 70ern? Da denkt man erstmal nicht an Denkmalschutz. Wie kommt das?
Ja, das stimmt. Also die Grenze bzw. die Zone für den geschützten Bestand verschiebt sich ständig. Und Sie haben jetzt bei der Einführung auch gesagt, dass der Architekt der für das Technische Rathaus in Frankfurt zuständig war, ein Gebäude aus der Barockzeit hat abreißen lassen. Das würde uns heute natürlich nie passieren. Und das zeigt aber sehr gut, dass in den 1960er Jahren noch sehr viele Barockbauten zum Beispiel abgerissen werden sollten. Und wir haben die gleiche Situation heutzutage mit den Bauten der zweiten Moderne, die in eine Übergangsphase getreten sind. Und natürlich, man kann sie sehr schnell disqualifizieren, indem man sagt, dass sie den modernen Anforderungen, Normen etc. nicht entsprechen. Das kann sein, aber es kann durchaus sein, dass sie in einer Generation wirklich als etwas ganz, ganz Wertvolles gelten werden.
Ja, es waren ja oft aus unserer heutigen Sicht zumindest hässliche Bauten. Also das Technische Rathaus in Frankfurt war ein ziemlich übler Waschbetonbau mit trostloser Ausstrahlung. Welchen Nutzen hätte es denn, solche Gebäude zu erhalten?
Ja, man denkt einfach an die Veränderung der Trends. In der Mode oder in dem Design denken Sie, dass immer wieder Epochen abgerufen werden oder Stile zurückgerufen werden, die es schon gab und die zeitweise wirklich als absolut verpönt gegolten haben. Ich denke hier an die 1970er Jahre, ja, und an die Ästhetik der 70er Jahre, die ist heutzutage absolut en vogue. Und das Gleiche gilt auch für die Architektur. Vielleicht nicht jetzt, aber in wenige Jahre.
Schauen wir nochmal auf die städtischen Bühnen in Frankfurt. Das Kunstwerk der Cumuluswolken im Foyer aus Messing, das war vom Landesamt für Denkmalpflege als erhaltenswert eingestuft worden. Nun könnte man ja denken, dass man die Wolken auch in einem neuen Gebäude einfach wieder aufhängen könnte. Aber der Schweizer Künstler Zoltán Kemeny, der 1965 verstorben ist, hat diese Wolken wahrscheinlich ja speziell für diesen Raum konzipiert.
Ja, wahrscheinlich. Natürlich, prinzipiell bei mobilen Kunstwerken ist durchaus denkbar, also theoretisch ist es denkbar, dass sie woanders aufgehängt werden bzw. angebracht werden. Allerdings, das ist die Aufgabe des Künstlers, die Ausstattung speziell auf die Lichtverhältnisse und Raumverhältnisse in einem bestimmten Raum abzustimmen. Insofern, es wird immer ein Verlust sein, diese Objekte zu verlagern bzw. in eine andere Situation aufzuhängen.
Menschen haben auch eine emotionale Verbindung zu Kunstwerken sowieso, zu Gebäuden aber auch. Spielt die abseits der Bausubstanz für den Denkmalschutz manchmal auch eine Rolle?
Sie ist natürlich schwer aufzufangen, soweit es sich um individuelle Empfindungen und individuelle Erlebnisse von Personen handelt, die nicht irgendwie sehr prominent sind. Wenn wir angenommen ein Zitat von Goethe haben, in dem er sich über ein florentinisches Palast sozusagen auslässt, dann ist das auf jeden Fall etwas, was registriert wird. Ansonsten sind die individuellen Reflexionen, die mit den Bauwerken verbunden sind, eigentlich nur dann aufzufangen, wenn man sich dem speziell widmet, ein Projekt organisiert oder ein Schulprojekt, wo solche Erinnerungen gesammelt werden.
Ist der Denkmalschutz frei von Geschmacksfragen?
Ja, das möchte ich vielleicht nicht mit einer hundertprozentigen Geltung behaupten. Den lange Zeit galten auch unter den Denkmalschützern Bauten der Postmoderne auch als seltsam. Aber das ist zumindest die Voraussetzung oder das Ziel, das sich eigentlich stellt und das eigentlich von der Denkmalpflege respektiert werden soll.
Vielen Dank, Paul Zalewski, Professor für Denkmalkunde an der Europa-Universität Viadrina. Anselm Weber ist seit der Spielzeit 17-18 Intendant am Schauspiel Frankfurt und auch in der Geschäftsführung der städtischen Bühnen. Er ist froh, dass sich die Stadt nun entschieden hat, dem Theater mit einem Neubau weiterhin großen Raum im Stadtleben einzuräumen. Denn für ihn ist klar, Theater ist für alle da.
Das ist überhaupt das Ziel meiner Arbeit oder das ist vielleicht die Überschrift über all dem, was ich tue, dass ich wirklich denke, Theater für eine ganze Stadt zu machen und nicht für ein spezielles Publikum. Wir haben unsere Hauptaufgabe oder unseren Hauptmerk natürlich auf die große Bühne gelegt zu Anfang, aber die Kammerspiele sind genauso wichtig. Gleichzeitig haben wir ein großes Jugendprojekt initiiert, wo wir aus dem Theater herausgehen, wo wir in die Stadtteile gehen, wo wir in die Schulen, an die Schulen gehen. Wir haben mit den verschiedensten Institutionen Frankfurt Kooperationen entwickelt. Aus meinem Arbeitsverständnis heraus ist ein Theater immer quasi die Herzkammer einer Stadt und die muss dann auch entsprechend die Stadt entsprechend abbilden. Wenn es etwas gibt, was mich wirklich berührt, ist die Wärme und die Herzlichkeit, mit der wir hier begrüßt worden sind. Das ist in der Form nicht selbstverständlich, überhaupt nicht, und zwar durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Und was das Publikum betrifft, könnte es uns gar nicht besser gehen. Frankfurt ist neugierig, Frankfurt ist offen, Frankfurt ist klug und wir sind so unglaublich toll besucht im Moment, dass ich ganz überwältigt bin.
Frankfurt ist offen, Frankfurt ist klug und Frankfurt ist vielleicht bereit für einen Neubau in neuem Stil. Wir haben die goldenen Wolken im Foyer der städtischen Bühnen schon erwähnt. Sie geben dem Raum eine ganz besondere Ausstrahlung. Und wir haben auch schon gehört, dass es bei einem öffentlichen Gebäude auf viel mehr ankommt als nur auf die Bausubstanz. Wenn es gut läuft, dann haben die Bewohner einer Stadt eine emotionale Bindung zu ihrem Theater. In Frankfurt hat das für viele funktioniert und die Wolken sind daran beteiligt.
Wolken im Haus. Wo gibt es denn sowas? Große, schwere und dabei doch ganz luftig leicht. Während die draußen am Himmel vorüberziehen, Form und Dichte verändern, bleiben die im Foyer der städtischen Bühnen von all dem unbewegt. Schon als Kind haben mich diese Goldwolken von Zoltán Kemény, einem ungarischen Künstler, fasziniert. Jedes Mal, wenn ich am Theaterplatz, wie er früher hieß, vorbeikam, habe ich sie mir durch die riesig großen Glasscheiben angeschaut. Ihr unterschiedliches Schimmern je nach Wetter und Tageslicht. Als ich das erste Mal dann im Foyer stand, viel näher an den Wolken als je zuvor, verbanden sie sich wie selbstverständlich mit dem, was draußen auf der Straße zu sehen war. Alles, was sich da abspielte, konnte sich als Komödie, Tragödie in Schauspiel oder Oper hier in diesem Haus wiederfinden. So hatte es sich auch der Künstler selbst gedacht, auf eine Wirkung gehofft, die die Fantasie des Publikums anregt, sie in die Welt des Theaters führt, sie verzaubert, als wenn sie Wolken am Himmel betrachten. Bei mir hat dieser Zauber gewirkt, verstärkt durch die Spiegelung in der gigantischen Glasfront. Verantwortlich für den Bau war das Architekturbüro ABB, das das Frankfurter Stadtbild mit seinen 40 klar strukturierten Gebäuden, darunter die Deutsche Bundesbank oder der Silberturm der Dresdner Bank, stark geprägt hat. Die Doppelanlage der städtischen Bühnen folgt diesem klaren Strukturkonzept. Die Transparenz dieses großen Glaskörpers vermittelt die Durchlässigkeit zwischen drinnen und draußen. Kultur für alle. Das war das erklärte Ziel der damaligen Politik, die sich eine kritische, urteilsfähige Gesellschaft wünschte. Viele der Regisseurinnen und Regisseure, die dort ihre Aufführungen erarbeiteten, haben die schon im Gebäude ausgedrückte Offenheit in ihren Inszenierungen aufgegriffen, versucht, für alle zu spielen, zu singen, zu musizieren. Und während sich die größte Drehbühne der Welt an diesem Ort noch eine Weile drehen wird, stehe ich ganz still, schaue auf die Stadt und frage mich, wie es wohl aussieht, das Neue, drinnen und draußen, und wie es sich anhört und ob ich die Wolken vermissen werde.
Ja, die Wolken, die haben schon immer eine Öffnung hin zum öffentlichen Raum symbolisiert. Aber das Theaterhaus war bisher viele Stunden des Tages fürs Publikum geschossen. Simon Strauß ist Autor und Theaterkritiker im Feuilleton der FAZ. Schönen guten Abend.
Guten Abend, grüß Sie.
Herr Strauß, so ein neues Gebäude, was jetzt geplant werden kann, ist natürlich eine Riesenchance. Momentan werden die städtischen Bühnen ja hauptsächlich am Abend zu den Vorstellungen genutzt. Nun könnte man sich ja aber auch vorstellen, das Theater mehr zu einer Begegnungsstätte zu machen, wo auch wirklich mehr Raum für Diskussionen ist, auch für Kritisches zum Theater. Was wäre da aus Ihrer Sicht denkbar und wünschenswert?
Also ich glaube, erstmal ist es auf jeden Fall ein guter Moment, um grundsätzlich darüber nachzudenken, was das Theater im 21. Jahrhundert, das Theater im 2020 und in den nächsten Jahrzehnten eben für ein Ort sein kann und soll, nicht? Man muss so ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt hingeht und sagt, das Theater soll Diskussionsstätte werden, alle möglichen Dinge sollen da stattfinden, dann gibt es irgendwann die Frage, wie unterscheidet sich das Theater noch sozusagen distinkt von anderen Kultur-Happening-Orten, nicht? Also man muss immer im Blick haben, dass das Theater schon ein Schutzraum ist, ein Ort, wo poetisches Denken gefördert wird und nicht einfach alles Mögliche auch passiert, nicht? Also Tierschutzverein bis hin zu den politischen Diskussionen stattfindet. Aber in der Tat haben Sie recht, wenn Sie sagen, wir müssen neu überlegen, wie man diesen Raum Theater so füllt, dass er mehr ist als einfach nur abends, das Publikum kommt, sitzt hin, guckt sich 2 Stunden was an und geht wieder nach Hause. Das reicht nicht mehr aus.
Wie könnten Sie sich denn so eine Abgrenzung zu anderen Happenings, wie Sie es genannt haben, vorstellen?
Also spezifisch würde ich ins Zentrum nach wie vor stellen des Theaters die Frage des Menschen, also das Menschliche, die existenziellen Fragen. Nicht so sehr die anderen tagespolitischen, soziologischen, alle möglichen theoretischen Fragen, sondern wirklich, was ist der Mensch in seiner Zeit? Und davon kann man sich natürlich schon alle möglichen Ableitungen vorstellen, aber ich glaube, nach wie vor muss das Theater als Alleinstellungsmerkmal diesen Begriff des Menschen haben, der sich im Spiel erprobt und beweist und herausfindet, was Bewusstsein, menschliches Bewusstsein sein kann. Also ich will damit sagen, man kann sich vorstellen, dass man Stücke, literarische Texte sehr wohl auch in der Zukunft ins Zentrum stellt, aber davon eben Ableitung macht, nur immer wieder sich auch darauf bezieht, nicht? Man kann sich vorstellen, eine Shakespeare-Fantasie zu entwickeln, die also ein Stück von Shakespeare nimmt, ins Zentrum stellt und drumherum alle möglichen assoziativen Veranstaltungen stattfinden lässt, die aber immer wieder zurückdeuten auf das Werk sozusagen.
Also neue Wege auch im Bereich des Spielplans. Das wird ja auch zum Teil schon gemacht. In Wiesbaden steht Till im Programm, eine Bühnenfassung des Romans von Daniel Kehlmann. Die Frage ist ja auch, wie kriegt man die Netflix-Generation ins Theater?
Genau, da würde ich sagen, eigentlich genau nicht, indem man jetzt alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, adaptiert und literarisiert fürs Theater sozusagen, sondern indem man sich darauf konzentriert, was es an eigentlich Potenzen in der literarischen Kanon, im theaterliterarischen Kanon gibt. Nicht? Wir müssen immer uns vor Augen führen, das, was wir im Moment spielen, ist vielleicht 5, wenn wir hochkommen, 10% dessen, was an Theaterstücken vorhanden ist. Ja? Wir sind eine unglaublich ignorante Institution, wenn man so will, ja, die Bühnen in Deutschland. Man könnte unfassbar viel entdecken, neu aufbereiten, wenn wir die ernst nehmen, die ganzen Imperative, mit denen wir uns im Moment schmücken, der Diversität, der Gerechtigkeit, ob es Geschlechtergerechtigkeit ist oder Identitätsgerechtigkeit, dann würde ich immer sagen, kann man das eigentlich nur, wenn man inhaltlich auch beweist, dass es einen unglaublichen Reichtum gibt an vergessenen Stücken, an potenziellen Erzählweisen, und damit würde ich dann wieder sagen, kriegt man eben Netflix-Generation. Was ist eine Fernsehserie, wenn Sie sich jetzt Bad Banks oder eine Netflix-Serie nehmen, anders als ein hervorragend ausgeklügeltes dramaturgisches Stück, ja, was eben mit den Mitteln unserer Zeit, mit den technischen Mitteln unserer Zeit agiert. Aber im Wesentlichen denke ich immer, jemand, der Netflix-Serien schaut, wird sich viel eher in ein Theaterstück hineindenken können mit den dramatischen Sequenzen, die es dort gibt, als in eine Romanadaption oder in eine was weiß ich, sonstige Bestselleradaption oder Filmadaption gar. Da muss das Theater, wenn es das versucht, besser zu sein, ja, als ein Film oder so, indem es es nacherzählt auf der Bühne mit allen möglichen technischen Drumherum, da kann es nur verlieren. Aber wenn es sich darauf besinnt, sozusagen die Potenz des Spiels ernst zu nehmen, dann kann es auch die Netflix-Generation überzeugen.
Das heißt, das Theater muss eigentlich viel mutiger werden, ist zu bräsig momentan.
Es ist zu bräsig, es muss eine Lust haben, auch an dem Widersprüchlichen, an der Ambivalenz, sagen wir mal, einerseits die Zukunft zu bejahen und zu sagen, wir wollen unbedingt einen neuen Weg gehen, inhaltlich, ja, inhaltlich, nicht medial und nicht institutionell in erster Linie, sondern inhaltlich Neues entdecken, den Kanon sprengen, sich auf andere Erzählweisen vielleicht verständigen und also einerseits den Blick in die Zukunft werfen und andererseits sich nicht selbst überflüssig machen, indem man sich zu einem generellen Happening-Ort macht, wo alles stattfinden kann. Mhm. Weil dann kann man sich nicht mehr unterscheiden.
Gucken wir nochmal speziell auf die Situation am Frankfurter Schauspielhaus und der Oper. Da können sich ja momentan die Zuschauer von Schauspiel und Oper in den Pausen im Foyer begegnen, unter den Wolken sozusagen. Gibt es darüber hinaus noch mehr Synergien? Haben Sie das Gefühl, dass durch diesen gemeinsamen Ort etwas entstanden ist, was erhaltenswert ist? Denn es ist ja auch in der Diskussion, dass die beiden Häuser getrennt werden in Zukunft.
Ja, also ich bin, wer die FAZ liest, und das von der FAZ wird sich nicht wundern, wenn ich sage, ich bin nicht unbedingt überzeugt von der derzeitigen Art, wie das Theater in Frankfurt sich präsentiert. Ich glaube, dass da sozusagen mit viel Wert auf die Zuschauerzahlen, ja, also die Auslastung ist ja in der Tat eindrucksvoll, wie soll ich sagen, ein ganz bestimmtes, Sie haben ja gesagt, mutloses Programm gemacht wird. Was ich jetzt gar nicht den einzelnen Abenden vorwerfen will, aber im Ganzen geht nicht ein Impuls von dem Haus aus. Ja, also das ist ja auch ganz klar, wenn man das vergleicht mit anderen Häusern, nehmen Sie nur mal Bochum, da gibt es eine ganz andere Vorstellung davon, dass Stadt und Stadtgesellschaft sich in inhaltlicher Weise auch auseinandersetzt mit dem Haus. Da sind vielleicht nicht so viele Auslastungszahlen, aber wenn man dort ist, ja, also ich reise ja als Theaterkritiker viel rum, merkt man einfach, dass in der Luft was liegt. Ja, die Leute wollen was wissen, sie wollen auch streiten um Theater, sie wollen sie wollen gefordert werden und nicht einfach unterhalten. Und ich glaube, dass das eben im Moment noch ein Potenzial ist, was nicht ganz genutzt wird in Frankfurt. Wir haben diesen Ort, das darf man nie vergessen, im Zentrum des Kapitals. Ja, wir haben die größtmögliche Provokation eigentlich, indem wir sagen, im Angesicht der Deutschen Bank und den Wahnsinnigkeiten der Mentalität, die dort herrscht, können wir Stücke spielen und können Kunst dagegenhalten. In einer Welt, die sozusagen kalt und durchkapitalisiert ist, machen wir hier Kunst und beweisen den Wert und den Eigenwert, eben den unabhängigen Wert der Schauspielkunst. Und da könnte man, finde ich, noch viel aggressiver und viel mutiger sein, indem man eben auch Stücke spielt, vielleicht die ein bisschen größeres, Provokationspotenzial gegenüber dieser Welt auch haben.
Also das neue Schauspiel, das neue Theater, die neuen Bühnen, die da entstehen werden, haben ganz viel Potenzial und das nicht nur architektonisch. Simon Strauß, Autor und Theaterkritiker im Feuilleton der FAZ. Dankeschön. Weg damit, Bühne frei fürs neue Stadtbild. So haben wir ein bisschen provokant getitelt. Der Blick hinter die Kulissen macht deutlich, wie schwierig so eine Entscheidung ist, ein Theater neu zu bauen, wie viele Aspekte da bedacht werden müssen. Teurer wird es in jedem Fall, aber es könnte gut angelegtes Geld sein fürs Stadtbild und die Stadtgesellschaft. Sie können den Tag jederzeit als Podcast hören. Sie finden unsere Sendungen auf hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Die heutige gibt es dann in der Wiederholung auf hr-info ab 22:05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.